Sehr geehrte ZuhörerInnen, der nachfolgende Podcast ist für Spoilerempfindliche nicht geeignet. Solltet ihr also Panikattacken beim bloßen Gedanken daran bekommen, über, hier bitte Thema einfügen, gespoilert zu werden, raten wir euch dringend, hier bitte Thema einfügen, zuerst zu konsumieren und erst danach diese Folge zu hören. Die können sich aber auch nicht bremsen, ey.
Hallo und herzlich willkommen zur Unglückszahl-Folge, Folge 13.
Dum, 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 dum.
Nein, mir hat die Zahl 13 noch nie Unglück gebracht. Wird Zeit, dass wir diesen Aberglauben ein für alle Mal loswerden. Wir haben heute, keine Ahnung, kann man Spezialthema nennen. Wir haben kein wirklich übergeordnetes Thema, aber wir beide waren gestern auf der Konichi. Also, die beide ist natürlich wie immer der Hai.
Jo, das bin ich.
Und ich, Captain James Tiberius Kirk.
Jop.
Kirk haben wir gestern nicht gesehen, wir haben Picard gesehen.
Ja. Alle, die es, glaube ich, nicht wissen, die Konichi ist eine Anime-Manga-Anführungszeichen-Messe. Die will sich ja selber nicht als Messe bezeichnen, sondern eher so ein Fantreffen von Leuten, die, ja, gerne Manga, Animes konsumieren,
ja.
Cosplayen.
Das Ganze wird von einem gemeinnützigen Verein veranstaltet, der Animex e.V. Und gleich als Disclaimer vorab, wir haben weder irgendeine Werbepartnerschaft mit denen, noch bekommen wir Geld für irgendwas. Wir waren quasi einfach nur privat da, um Spaß zu haben,
ja.
Und wollen ein bisschen was drüber erzählen. Also es ist einfach, ja weiß nicht, kostenlose Werbung. Man kann vielleicht vorab schon sagen, also wir waren tatsächlich sehr angetan.
Ja, würde ich schon behaupten. Es war echt cooles Erlebnis.
Genau. Und damit ihr auch mal seht, wie viel Zeit vergeht von unserem Aufnahmetermin bis zum Release-Termin. Wie gesagt, wir waren gestern auf der Konichi. Der Aufnahmetag ist direkt der Tag nach der Konichi. Und ja, die findet im September statt. Die Folge müsste im Februar, glaube ich. Wenn ich richtig rechne, aber kommt diese Folge im Anfang Februar raus. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Genau. Die Konichi, wie gesagt, ist ein Manga-Anime-Fan-Treffen, Convention, Messe, wie auch immer man es bezeichnen will, ist, glaube ich, wurscht.
Ja.
Und die ist im Jahr 2023 von Kassel nach Wiesbaden gezogen. Ein offizieller Grund ist, um den stetig wachsenden Besucherzahlen gerecht zu werden, was wir gestern auch festgestellt haben, was wohl wirklich notwendig war. Also ich war das letzte Mal auf der Konichi vor 10 Jahren.
Mhm.
11 Jahren. Vor 11 Jahren. Ah, vor 10 oder 11 Jahren, ich krieg's nicht mehr genau hin. Es war auf jeden Fall das letzte Jahr, bevor ich Kinder hatte, war ich mit meiner damals noch Freundin, jetzt Frau, auf der Konichi das letzte Mal. Und ich war davor regelmäßig, also eigentlich fast jährlich. Und ich fand eigentlich das Messegelände in Kassel immer sehr schön. Die hatten da auch einen Garten mit dabei, also so eine Grünanlage. Das Gebäude war relativ schön, es war... Oh, weiß ich gar nicht mehr. Altes Rathaus, alte Schule, irgendwie sowas war das. Aber im Vergleich zu gestern hast du auch gemerkt, das war wesentlich kleiner und beengter, sage ich mal. Du hast wirklich nicht so viel Platz gehabt, dich zu bewegen, wie jetzt in Wiesbaden in dem, wie heißt das? Rhein-Main-Messezentrum, glaube ich, heißt die Location jetzt. Genau, also ich war am Anfang, also als der Hai mir vorgeschlagen hat, dass wir da hinfahren, war ich so, okay, ich war seit 10 Jahren nicht mehr, lass doch mal wieder hinfahren und gucken, wie das so ist. Und der Hai war noch nie.
Genau, da wollte ich reinwerfen hier. Das war meine erste Messe, weil ich als Fake-Fan konsumiere nur Manga und Anime.
Der Fake-Fan, der ein 20 Jahre altes Banzai-T-Shirt irgendwo aus seinem Schrank gebuddelt hat, von dem er sicher war, dass es noch irgendwo hat. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendwer, der uns hört, damals noch die Banzai gelesen hat.
Das kam 2000 rum raus.
Das war der Versuch von Deutschland, sowas wie das Jump Magazine in Deutschland zu etablieren. Da wurden so Serien etabliert wie Naruto, Hunter x Hunter, Shaman King, Sandland von Toriyama, ja, genau, lief drin. Ich weiß gar nicht, was da noch alles drin lief. Es war auf jeden Fall alles, also sehr viel, was später sehr, sehr groß wurde, lief genau. Da tatsächlich auch. Und das war halt einfach so ein monatlicher, oder doch monatlich, glaube ich, erschien das damals. Oder nee, dreimonatlich. Da
ich dachte sogar alle wöchentlich oder zweiwöchentlich sogar. Echt? Also es war am Anfang, war das echt oft. Ja,
und da war immer, das ist, so ein Magazin funktioniert so, da kommen halt Manga-Serien und da ist dann immer nur ein Kapitel drin.
Ja, genau.
Und in der nächsten Band kriegst du den nächsten Kapitel und du hast halt eben mehrere Serien drin. Und damals gab es eben diese Aktion, wenn du irgendwie die Bandsize regelmäßig gekauft hast, da war so Sammlerecken, die konnte man ausschneiden, auf dann per Post oder Postkarte hinkleben, hinschicken und dann hat man ein T-Shirt für bekommen.
Ja. Ich habe noch ein Original Banzai-T-Shirt.
Und er wurde tatsächlich von einem Händler drauf angesprochen, auf dieses T-Shirt, der es sofort erkannt hat, wo das her ist.
Ja, kein Wunder, der hat ja hier auch die Isho oder wie der heißt.
Genau, ich weiß nicht, wollen wir direkt losstarten, ich hätte es noch ein bisschen drumherum erzählt, aber ja. können wir kurz einwerfen, weil also direkt, wenn du reinkommst, war von Ultraverse war es, glaube ich, oder?
Aniverse? Da stand. Ultraverse, irgendwie sowas, ja.
Ich guck mal schnell. Da war gleich direkt im
Foyer.
Im Foyer war ein großer Manga-Verlag, der jetzt offensichtlich ein neues, Ultraverse war es genau. Der jetzt offensichtlich einen neuen Versuch startet, so etwas wie die Banzai zu etablieren oder eben Jump. Das Ding nennt sich Manga Isho. Wie gesagt, wir waren gestern erst da. Wir kamen, wie gesagt, hier sind Wiesbaden. Wir hatten 4 Stunden Fahrtzeit. Ja. Also 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück. Ich kam nach Hause und bin quasi direkt komatös ins Bett gefallen.
Same.
Der Hai auch. Und wir sind aufgewacht und jetzt sind wir hier. Ich hatte noch keine Zeit reinzugucken, muss ich leider dazu sagen. Aber ich habe mir die ersten beiden Ausgaben gekauft, weil ich gesagt habe, oh, das ist cool. Das ist endlich mal wieder sowas. Habe ich schon lange nicht mehr. Ja, seit der Band, da gab es noch, wie hieß es damals, Dice Key, glaube ich. Das war dann das Mädchen-Äquivalent.
Ja,
mit Jojo-Stories. Ja. Habe ich auch gelesen.
Du kamst hier Sachen raus, halt vor 20 Jahren.
Ja, ja. Und ich glaube, das war, also ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass in Deutschland jemals nochmal sowas dazwischen gab. Das war jetzt das erste Mal wieder, das war sehr lustig gestanden, dann aber so eine Ausstellung, das war ziemlich cool. Da waren so Manga-Panels quasi, einfach genau. So wie große Bilder, wie in so einem Museum waren die da in so einem kleinen, auf so Wänden halt hingedrückt, da konnte man sich die anschauen.
Genau.
Und wir sind da durchgelaufen und dann haben wir auf einmal gesehen, dass da dieses Magazin liegt und wir so, hä? Und haben wir das, wir waren beide sofort so ein Leuchten in den Augen, was? Wirklich? Und dann haben wir gesehen, dass es wirklich jetzt brandneu ist. Also es kommt im Oktober, glaube ich, Band 3 raus. Mhm. Und ich habe 0,75 Sekunden gezögert und dann habe ich mir die ersten beiden Bände gekauft.
Ich muss aber sagen, der Andi zögert selten.
Ja, das ist mal.
Bei solchen Sachen zögert er selten.
Wenn es sowas mal wieder gibt, dann will ich da auch. Und wenn man auch das mitkriegt und es gerade erst startet, dann will ich da direkt dabei sein. Wie gesagt, das sind jetzt 2 Bände. Ich werde die lesen und wenn da wirklich gar nichts drin ist, was mir gefällt, so what, dann kann ich auch einfach, mein Gott, dann habe ich die 2 Bände und dann kann ich auch einfach aufhören, es zu kaufen.
Mhm.
Aber vielleicht entdecke ich ja da auch wieder was so Geiles wie damals Naruto oder Shaman King.
Das war echt cool damals.
Oder Hunter x Hunter, den ich mittlerweile abgebrochen habe. Weil ich halte es nicht mehr aus, wirklich. Ja, machen wir doch. Ist egal. Wir werden heute, glaube ich, eh ein paar Mal abschweifen, weil es geht ja im Allgemeinen um Anime, Manga. Wir werden ein paar Themen anreißen. Hunter x Hunter.
Du musst jetzt echt raus, oder?
Ey, wirklich, das belastet mich. Der Zeichner von Hunter x Hunter ist ja sehr, sehr krank. Also der hat immer wieder Rückenprobleme und macht immer wieder sehr, sehr lange Pausen. Jetzt schaue ich nur gerade, wie er heißt. Ich habe tatsächlich jetzt gerade seinen Namen nicht parat. Yoshihiro Togashi.
Ja, stimmt.
Heißt er. Der hat sehr massive Rückenprobleme. Und das ist teilweise so, dass er eben nicht mehr sitzen kann. Und dann quasi einfach, es geht nur noch liegen und bedingt stehen. Und Hunter x Hunter lief, wie gesagt, vor 20 Jahren oder so kam es nach Deutschland. Da war das ganz neu. Und ja, mittlerweile, ich glaube, ich weiß es nicht, ob der aktuellste Band ist 38, 39 oder so, wenn ich jetzt nur die Sammelbände zähle. Und er hat immer wieder mehrere Jahre pausiert und dann kam mal wieder ein Kapitel, dann wieder. Und wenn du dann so jemand bist wie ich, der die Kapitel nicht irgendwo online oder digital liest, sondern der halt wirklich wartet, bis die Bände rauskommen, dann wartest du halt 5-6 Jahre auf einen neuen Band. Und dann war der Punkt erreicht. Da hätte er die Story von Hunter x Hunter beenden können. Das war ein wunderschönes Ende. Das war ein wunderschönes Endbild. Also das Panel, es geht um einen kleinen Jungen. Der wird Hunter, weil sein Vater Hunter ist. Und er will seinen Vater finden, weil sein Vater nie kennengelernt hat. Und sein Vater ist ein total legendärer Hunter, über den jeder redet, den jeder kennt, der aber schon einfach untergetaucht ist. Und er will ihn finden. Und dann findet er ihn im Band 35 nämlich. Und das gibt ein wunderschönes Panel, wo er mit seinem Vater quasi spricht unter so einem riesigen Baum und sie gucken so in die Ferne, Sonnenuntergang. Und ich so, das ist doch jetzt der Endpunkt. Du hast eh schon gesundheitliche Probleme. Du musst immer wieder pausieren. Das ist ein Ende. Das ist ein Ende, mit dem hätte, glaube ich, jeder leben können. Und dann, zack, neuer Handlungsstrang, neuer Kontinent. Und ja, es sind jetzt, glaube ich, 4 Bände in 10 Jahren erschienen oder so. Und jetzt war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich steige jetzt aus. Das ist mir zu stressig. Ich mag das nicht mehr.
Da waren auch zeitweise Zeichnungen dabei, die konnte man als Gekritzel nur noch bezeichnen.
Das fand ich, aber das war sein Stil von Anfang an. Der hatte von Anfang an schon immer einen sehr, sehr Scribble-mäßigen Stil.
Ja, aber die waren detaillierter. Also ja. Da gab es Zeiten zwischendrin, da hast du wirklich nur so Umrisse von Gesichtern gesehen hier. Und da gab es Zeiten da drin, da hat selbst seine Frau geholfen, hier um zu zeichnen.
Die Zeichnerin von Sailor Moon.
Genau, die Zeichnerin von Sailor Moon hier. hat geholfen. Aber selbst
Naoko Takeuchi.
Selbst das hat nicht gereicht. Also,
aber es ist schon sehr witzig, dass wenn man Hunter x Hunter liest, das ist eigentlich eine sehr brutale Shonen-Kampfserie. Wenn man dann weiß, dass einfach Naoko Takeuchi die Sailor Moon gezeichnet hat, da zwischenzeitlich helfen musste bei den Zeichnungen, finde ich einfach immer wieder witzig. Ja, aber genau, und dann habe ich Hunter x Hunter halt irgendwann abgebrochen. Aber Naruto wurde eine große Liebe von mir.
Echt?
Naruto wurde eine sehr große Liebe tatsächlich. Und,
ich hatte mit der Serie Probleme, Herr Jan.
Nee, da habe ich, also wirklich, da war ich emotional komplett involviert. Da war auch sehr viel Dramatik und auch ein krasser Höhepunkt. Also das war absoluter Shonen Peak, diese Finalschlacht, diese fette. Ja, also Naruto ist eine Ninja-Serie und da bin ich bis heute eigentlich, doch, ich mochte den Anime nie. Mit dem Anime bin ich nicht klargekommen. Ich
fand
den
Animationsstil
scheiße und es war so zusammengeschnitten in Deutschland. Da war einfach sehr viel gefehlt. Weil die war auch sehr brutal und im deutschen Fernsehen, lief damals auf RTL 2 am Nachmittag, haben sie sich gedacht, ach, wir schneiden mal alles, wo auch nur ein Tropfen Blut zu sehen ist, raus in einer Ninja-Kampfserie.
Ja, okay. Ich erwähne jetzt nicht, wo ich das ganze Zeug her, aber ich habe es auf Japanisch angeschaut. Ja. Also war das hier anders.
Also ich sag mal so, in der deutschen Fassung gab es keinen Tropfen Blut. Nie. Gar nicht. Null.
Das ist ja ultra langweilig.
Ja, und wirklich so alle Szenen, auch ich erinnere mich an diesen, oh, wie hieß er? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der Zanzer, oder? Nee, Quatsch, Zanzer war aus Kenshin. Der Typ mit dem großen Schwert, gegen den der erste schwierige Gegner, gegen den sie kämpfen. Boah. Der, wo dann direkt auch stirbt in dem Kampf.
Ah, ja.
Durchlöchert von 1000 Messern.
Ja, ja.
Dieser Kampf, stell dir diesen Kampf komplett ohne Blut vor. Alle Szenen, wo irgendeine Klinge in einen Körper eindringt, geschnitten.
Ja, dann brauchst du nicht anschauen.
Richtig. Also ganz fürchterlich. Naja.
Nee, egal, so. Japanisch mit englischen Fansubs gelesen, so wie man es damals als Anime-Fan gesehen hat, weil man sonst nichts gekriegt hat.
Ja, das ist halt schwierig, wenn man zu dem Zeitpunkt aufgewachsen ist. Du hattest nur dein Taschengeld.
Ja.
Blöderweise, keine Ahnung, du hast dann Ärger gekriegt, weil du deine Hausaufgaben nicht vernünftig gemacht hast, weil du einen Fünfer mit nach Hause gebracht hast oder was auch immer. Dann hast du wieder Fernsehverbot gehabt, dann warst du eine Woche raus. Fürchterlich. Ganz fürchterlich. Naja. Andere Zeiten. Ja, genau. Genau, so viel dazu. Und dann schauen wir mal, was dieses neue Magazin bringt. Also auch hier, ich weiß nicht, ich kann jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ich kann jetzt auch keine Abneigung äußern, weil ich habe einfach nur mal grob durchgeblättert. Ich kann überhaupt noch nichts dazu sagen. Ich werde das eventuell, wenn wir irgendwie nochmal so ein Thema haben, werde ich drüber sprechen. Aber genau, Isho.
Ja, Manga, der Verkäufer damals. Nicht damals, gestern, der hat mein Shirt gesehen und es auch direkt erkannt und er hat gemeint, damals, als die rauskam, war er schon 25 oder so. Ja.
Aber auch sehr sympathischer Typ, also ich nehme an, der war, weiß ich jetzt nicht, aber ich nehme an, der war direkt von Ultraverse angestellt, der hat da halt verkauft und genau, bevor wir jetzt noch weiter reingehen, sollen wir noch mal ein bisschen allgemein, so als Einleitung wollte ich ja sagen, wie gesagt, ich war damals in Kassel immer und ich mochte das Gelände sehr gerne. Und als der Heim mich gefragt hat, war ich so, ja, ich weiß nicht. Das Gelände in Wiesbaden muss schon mit dem in Kassel mithalten können und so. War ein bisschen skeptisch, weil ich gesagt, ich fahr gern mit. Und dann sind wir eben gestern am Samstag um 6 Uhr morgens losgefahren. 6.30 Uhr, 6.45 Uhr, irgendwie sowas. Sind wir losgefahren. Und dann kamen wir in Wiesbaden an und unser erster Eindruck, also keiner von uns war jemals in Wiesbaden vorher, gar nicht. Wir sind reingefahren und beide gleichzeitig so, boah, das ist eine echt schöne Stadt.
Ja.
Also wir sind wirklich so reingefahren, so, ey, es ist echt schön hier, was zur Hölle. Also jetzt nicht, dass ich irgendwelche Vorteile gegen Wiesbaden gehabt hätte vorher. Ich hatte einfach überhaupt keinen Bezug zu Wiesbaden. Aber es ist halt eine Stadt, die ist direkt neben Frankfurt. Und so viel kann ich schon mal sagen, ich hasse Frankfurt. Ja. Es tut mir leid an alle Frankfurter. Ich war zweimal in Frankfurt. Also ich bin einmal nur durchgefahren, einmal bin ich tatsächlich auch ausgestiegen und war in der Innenstadt, wenn man das Innenstadt bezeichnen kann. Alles, was ich gesehen habe, habe ich gehasst. Es waren zu viele Leute, es hat gestunken, es waren zu viele Autos. Keine Ahnung, also viel zu viele Leute.
Von allem zu viel.
Von allem einfach zu viel. Da merkt man vielleicht, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, aber Frankfurt fand ich wirklich scheiße. Und das war so Wiesbaden direkt neben Frankfurt. So, ja, okay, also mehr oder weniger direkt. Das wäre ja mal gucken. Aber war echt schön. Also, wir sind reingefahren. Es war wirklich überhaupt nicht riesig. Es waren ganz normale, also das höchste der Gefühle war mal so eine zweispurige Straße in eine Richtung. Und dann kamen wir immer näher ans Messegelände. Dann sind wir schon direkt am Messegelände vorbeigefahren. Durch so eine Allee mit Bäumen, mit so einem riesengroßen Park daneben. Und wir dachten, ey, das ist ja echt schön. Und dann haben wir einen Parkplatz gesucht. War auch kein Problem. Und dann kann ich auch schon mal vorwegnehmen, als wir da nach Hause gefahren sind, haben wir uns gedacht, also war wirklich, wir hatten eine Tiefgarage, die hieß Markt, die direkt unter dem Marktplatz von Wiesbaden, also wirklich mittig, weil das fußläufig nur 4-5 Minuten von der Messe entfernt war. Und wir haben uns schon gedacht, boah, da werden wir heute Abend wahrscheinlich echt ein Vermögen zahlen müssen. Dann kommen wir zurück und dann einfach wirklich für den ganzen Tag parken, 16 Euro. Und ich so, boah, kotzt mich Wiesbaden an. Warum ist jetzt auch noch der Preis in Ordnung? Das gibt es doch nicht. Warum ist hier alles so schön in dieser Stadt? Ich will hier gar nicht mehr weg. Nee, also 16 Euro für den ganzen Tag parken, direkt zentral. Also, da kenne ich andere Preise.
Ja, wir kennen es halt aus München und München ist halt scheiße, was das angeht.
Ja, was das angeht.
Nee, nicht nur das, ja, aber es ist eines der vielen Sachen.
Wirklich, also das war vollkommen okay. Und dann sind wir halt auch zu diesem Messegelände gelaufen und dann haben wir schon die ersten Cosplayer überall rumlaufen sehen.
Die waren überall.
Ja, das war aber damals in Kassel auch schon immer so. Also du bist eher aufgefallen, wenn du keinen Cosplayer das hattest. Stimmt. Und auch wirklich sehr, sehr viel gut gemachte Cosplayer. Man merkt auch, die deutsche Cosplay-Szene, die ist schon sehr engagiert und wirklich, also die geben sich wirklich Mühe. Man sieht sehr viel selbstgemachtes Zeug. Man sieht jetzt wenig, was irgendwie billig verarbeitet aussah oder so billig zusammengekauft, so auf Etsy oder, ne, was ist das neue Temu? Etsy ist ja eigentlich eine relativ gute Plattform. Also wenn du schaust, was du kaufst und gute Bewertungen hast, weil da sind ja wirklich Leute, die ihr selber gemachtes Zeug verkaufen, aber so Temu, dieser Billig-Scheiß. Also
es waren jetzt nicht alle voll kostümiert, aber es gab auch Leute, die halt das angedeutet haben mit Sachen, Klamotten, die normal mehr oder weniger die Klamotten, aber die Farbstimmung war abgestimmt zu den Klamotten aus den Serien und hatten dann Accessoires dran oder sowas, die Person auf jeden Fall angedeutet hat. Man hat es gemerkt. Oder es waren halt welche dabei, die wirklich Gas geben haben. Leck mich fett, da waren Sachen dabei.
Also was sehr beliebt war, war Haspin Hotel.
Ja,
da waren sau viele, was mich gefreut hat, weil ich mag die Serie tatsächlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es auf einer Anime-Manga, weil es ist ja in dem Sinne kein Anime. Aber das ist aber eh wurscht, weil wir haben auch einen Captain Picard gesehen. Wir haben Juliet, glaube ich, die Hauptfigur aus Lollipop Chainsaw haben wir gesehen. Da war auch sehr viel, was nicht Anime oder Manga-Bezug hatte.
Gaming war viel dabei.
Gaming war sehr viel dabei, genau. Das ist einfach vollkommen wurscht. Hauptsache, du hast da ein geiles Kostüm.
Viele von den von den Soldaten, die wir gesehen hatten, die einen Regenschirm-Symbol Rainbow.
Ja, yeah, das ist Resident Evil.
Resident Evil-Zeugsoldaten.
RPD, Raccoon City Police Department war sehr viel. Aber mich hat wirklich überrascht, die schiere Menge an Leuten, die Haspin Hotel gecosplayt haben. Das war schon krass. Wir hatten irgendwo draußen auf diesem Gelände die hatten so ein Pavillon aufgestellt und die haben quasi einmal komplett Bob's Burgers da drin nachgebaut, mehr oder weniger. Das sah auch sehr, sehr witzig aus. Genau. Ja, und dann sind wir auf dieses Gelände und auch das, also das Gebäude von außen ist auch ein sehr schönes Gebäude. Mhm. Wirklich mit einem riesengroßen Park drin. Also einfach nur eine riesengroße, komplette Grünfläche. Und daneben hast du nur eine einspurige Straße, die halt auch noch von so Baumalleen, also gesäumt ist. Sehr ruhig und der Bahnhof direkt nebendran. Also besser kannst du eigentlich so ein Kongresszentrum gar nicht anlegen.
Das ist ein kleines, feines Kongresszentrum, ja.
Doch, ja, du steigst wirklich aus dem Bahnhof. Du kommst vom Bahnhof raus, läufst über diese Wiese bis dann an diesem Kongress. Und also auch die Anreise, wenn man jetzt nicht selbst mit dem Auto fährt, wenn man sich auf die Deutsche Bahn verlassen will und deren Preise bezahlen will, okay, dann kann man da auch bequem mit dem Zug anreisen. Genau, und auch das Gebäude, wenn man reingeht, auch innen sehr schön, mhm, sehr weitläufig, sehr breite Gänge, mit sehr schönen Kongressräumen, Workshop, also wir wurden halt als Workshop-Räume genutzt mit sehr schöner Bestuhlung, wirklich große Säle, alles so richtig schöne Holztüren. Hat mir sehr gut gefallen. Auch dieses große Foyer, mhm, gleich am Eingang, wenn man reinkam und dann hatte man eben so ein Treppenhaus, wo man nach oben konnte. Alles sehr offen und sehr einsichtig. Also ein wahnsinnig schönes Gebäude. Wer auch immer das entworfen hat, Chapeau.
Wirklich? Die Räume waren auch sehr gut abgesichtet. Wir hatten einen Vortrag hier, wo die Türen dann geschlossen waren. Man hat nichts von außen gehört. Ja. Also das war sehr gut.
Und der war ja auch direkt, also wirklich bei jedem Stockwerk drumherum war so eine Dachterrasse, mhm, wo man sitzen konnte und rausgehen konnte, ein bisschen frische Luft schnappen, was sehr gut war. Und vor allem, das ist auch wieder so ein persönliches Ding von mir, was sehr gut war, man durfte auf keinem Balkon rauchen. Überall waren Schilder, so, hey, hier ist kein Raucherbereich. Wenn ihr rauchen gehen wollt, geht raus, unten vor die Tür. Fand ich sehr gut, weil, also ich kann der Rauchgeruch einfach nicht ausstehen. Und fand ich sehr gut, weil man dann wirklich auf dem Balkon sich auch entspannen konnte, ohne dass man jetzt irgendwie ständig durch Qualm laufen muss. Was mir auch aufgefallen ist, normalerweise hast du dann eben immer so die Leute, die dann diese Grauzone ausnutzen und dann hier vapen mit diesen E-Zigaretten. Weil das ist ja kein Rauch, diese Diskussion gibt es ja ständig. Niemand, keiner, ich habe nicht einen gesehen. Ich weiß nicht, ob du einen gesehen hast. Nicht einen, das habe ich gesehen. Draußen auf der Wiese, ja. Draußen unten gesehen. Auf der Wiese, ja. Aber ich rede von oben so auf dem Balkon oder so. Nee, das war
mir nicht großartig aufgefallen. Nee.
Und dieser Vortrag, wo wir drin saßen, zu dem kommen wir später noch, der war auch, also der war wirklich so, da ist eine komplette Seite von diesem Raum, ist halt eine Fensterfront zu so einem Balkon raus. Mhm. Oder zu so einer Dachterrasse. Nichts. Und da sind die ganze Zeit Leute, man hat sie so durch die Jalousien gesehen, sind die ganze Zeit Leute vorbeigelaufen. Man hat wirklich keinen Ton gehört. Und es war jetzt wirklich ein ruhiger Vortrag. Mhm. Man hat alles sehr gut verstanden, man hat keine nervigen Geräusche gehabt. Achso, das war. Es ist dann erst wieder immer aufgefallen, wenn die Tür jemand aufgemacht hat und noch dazu reingekommen ist. Immer, wenn die Tür aufging, hast du gemerkt, was für ein Lärmpegel da draußen eigentlich war. Aber sobald die Türen zu war, warst du wie abgeschottet.
Ja.
Naja. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Kongresszentrum. Also wirklich total begeistert. Ja, genau. Also so viel zum Optischen.
Genau. Ansonsten, dadurch, dass es meine erste Messe war, kann ich jetzt nicht vergleichen zu anderen. Das, was ich jetzt gelesen habe, okay, so zwischen was 30.000 Besucher, mhm, das Wochenende. Kein Vergleich zur Dokomi oder sowas hier.
Da war ich zweimal. Und ich muss sagen, ich mochte die Konichi schon immer lieber als die Dokomi. Aber das liegt doch daran wirklich, also die Dokomi ist halt wie, die kannst du dir ungefähr vorstellen wie eine Gamescom. Mhm. Die ist brechend voll.
Ja.
Und das ist wirklich so, da hat man das Gefühl so, ey, die verkaufen einfach Karten und die achten einfach nicht drauf, wie viele Karten die verkaufen. Ich hab doch Karten verkauft und dann alle rein und dann ist es wie in so einer japanischen U-Bahn, du wirst einfach reingeschoben. Mhm. Und also wirklich die Dokomi auch, also wie gesagt, man muss sich ja freuen, dass in Deutschland so viel angeboten wird für die Szene, die ja eigentlich, sag ich jetzt mal, wirklich
Nische.
Ja, jein. Also zumindest in dem Ausmaß vielleicht Nische, weil sag mal so, Dragon Ball kennt quasi jeder.
Ja.
Sailor Moon, zumindest namentlich, wird jedem fast ein Begriff sein, egal welche Altersgruppe. Pokémon auf jeden Fall. Aber halt, ich meine, ich rede wirklich von diesem Ausmaß mit Cosplays und du kannst mit Künstlern sprechen. Generell gibt es verschiedene Panels und Synchronsprecher und die Szene ist ja wirklich riesengroß. Und da wird in Deutschland sehr viel geboten und drum, ich will eigentlich überhaupt nicht schlecht über die Dokomi reden. Es ist einfach nur allgemein, wirklich, es ist einfach eine riesengroße Halle vollgestopft mit Leuten. Die Luft steht quasi, das ist wie Gamescom am Samstag. Mhm.
Das muss man
auch
sagen.
Mach ich auch nicht mehr. Gamescom am Samstag mache ich einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Muss ich auch sagen. Also geruchmäßig hier, ganz Tag über war es okay. Am Abend hat man gemerkt, dass die Sonne draufgeknallt hat hier und die Luft ein bisschen stand und die Klimaanlagen nicht mehr hinterher kamen.
Aber die haben den ganzen Tag geballert.
Aber die haben geballert, wie blöde.
Man ist wirklich, wenn man rausgegangen ist auf die Dachterrasse, das war wie, ist so eine Hitzewand, also Hitze, in Anführungszeichen, es hatte 23 Grad. Aber im Vergleich dazu, wie dermaßen krass dieses komplette Gebäude runtergekühlt war, bist du wirklich rausgelaufen und dachtest, wow, okay.
Nee, ja. Aber das war auch nötig. Es waren schon viele Leute da.
Ja. Also ich. Aber man ist sich wirklich nicht auf die Füße gelaufen. Ja. Man konnte sich schön bewegen, die Gänge waren sehr breit. Und dadurch, dass dieses Gebäude so halt so cool angelegt war mit diesen Gängen und dass die ganzen Räume, also wirklich fußläufig auch ein Stück voneinander getrennt waren, hat es alles sehr gut, weil es hat sich alles sehr gut verteilt.
Ja, es hat sich ja auf zwei, drei Stockwerke, also Erdgeschoss und zwei Stockwerke verteilt. Ja. Deswegen war das okay. Da war alles geboten, also von Games Rooms bis Workshop, Fan-Meetups, war alles da.
Ja,
also.
Das war ziemlich cool. Es gab einmal, war es ein bisschen eng, das war als ganz am Anfang sind wir direkt in den Händlerbereich gelaufen. Mhm. Also ohne zu wissen, wir haben gesagt, wir laufen jetzt einfach mal los, wir haben uns jetzt nicht groß mit dem Plan befasst, wir wollen eh alles mal anschauen. Dann sind wir einfach mal losgelaufen und sind direkt am Anfang in den Händlerbereich gekommen und der war brechend voll. Was aber daran lag, dass zu dem Zeitpunkt halt noch keine Panels und Workshops angefangen hatten. Mhm. Und da sind natürlich alle rein in den Händlerbereich und gesagt, die wollen natürlich die Workshops anschauen und wollen halt jetzt direkt zum Händlerbereich und da war es brechend voll. Wir waren später noch ein paar Mal in dem Bereich, da war es wesentlich entspannt. Das war wirklich so eine der Anfangsansturm, bevor irgendwelche Workshops waren. Und das war auch, das hatte ich dir auch erzählt, ich habe ja in Kassel, war ich ja auch ein paar Mal einfach mehrere Tage, da Hotel in Kassel genommen und dann einfach wirklich Freitag, Samstag, Sonntag komplett mitgemacht, aber da waren auch die Preise noch anders, als sie jetzt sind, weil jetzt kostet ja, was haben wir jetzt fürs Tagesticket bezahlt, Samstag? 50?
45, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas. Und das war damals quasi mehr oder weniger der Preis für ein ganzes Wochenende. Und auch Hotelpreise waren damals noch vor 10 Jahren noch vollkommen anders als heute. Und da hat man sich halt wirklich vorher einen Plan angeschaut und gemeint, weil es gibt sehr viele Workshops, Panels, Vorträge. Dann sind eben auch berühmte Personen, die irgendwie im Manga-Anime-Bereich zu tun haben, sind immer da, so Gäste. Es gibt Musik und alles mögliche, irgendwelche Kurse. Und es wird immer, im Vorfeld wird schon dieser Plan, dieser Timetable veröffentlicht. Und dann schaut man sich, wenn man mehrere Tage da ist, sagt man, okay, ich schaue mir das und das an, weil wenn man einfach nur durchläuft, so wie wir jetzt an einem Tag, wir haben es ja gemerkt, wir waren nach 4-5 Stunden hatten wir quasi alles mal gesehen. Und dann haben wir angefangen, uns auch mal so Panels anzuschauen. Also wir waren wirklich sehr entspannt unterwegs. Aber wenn du mehrere Tage da bist, hast du wirklich sehr viel Abwechslung durch diese ganzen Sachen, die geboten werden. Und ich glaube, so nur, wenn du sagst, du willst jetzt nur an einem Tag hingehen und möglichst alles mitnehmen, ist es, glaube ich, ein bisschen viel.
Ist viel. Also tatsächlich sind die Workshops, Panels, je nachdem, was du machst hier, die sind, glaube ich, bloß so im Halbstundentakt hier, Dreiviertelstundentakt verschoben voneinander und du kannst einfach nicht alles anschauen. Es ist nicht möglich.
Aber das Gute ist ja, dass die ja auch immer, die machen ja immer eine gute Mischung, weil zum Beispiel, also wir haben drei Sachen haben wir uns angeschaut, drei Panels waren wir drin oder Workshops und die waren am Freitag, Samstag und Sonntag immer jeweils zu unterschiedlichen Uhrzeiten und auch immer jeweils mit anderen Panels, wo sie quasi gegenläufig waren, damit du halt auch wirklich die Chance hattest, wenn du sagst, du hast jetzt ein Wochenendticket und dich interessiert mehreres und du hast an einem Tag eine Überschneidung, hast du die Möglichkeit, das an einem anderen Tag nachzuholen. Das finde ich schon sehr gut. Also die in dem Plan, die machen die schon sehr gut. Und dafür, dass das, habe ich am Einleiten schon gesagt, dafür, dass das ein gemeinnütziger Verein ist, der das macht, die sind wirklich super organisiert.
Ja.
Das läuft die Leute sind, also die ganzen Angestellten, die hast du gesehen, die hatten halt eben so Team-T-Shirts an, also die konntest du schon identifizieren. Die waren super nett, super höflich, mit denen konntest du reden, du konntest Fragen stellen.
Die haben geholfen, wo es ging.
Genau, und auch wir waren in dem einen Workshop-Raum waren wir häufiger und das waren immer die drei selben Leute, die da drin irgendwie Ton gemacht haben und die waren anscheinend wirklich den kompletten Tag nur in diesem Raum und haben sich da um den Ton gekümmert. Aber du hast selbst abends noch nicht gemerkt, also natürlich hast du gemerkt, die waren irgendwann schon müde und so weiter, aber die haben sich nichts anmerken lassen, dass sie jetzt so lustlos rumgeschlurft werden oder so. Keine Chance, die haben ihr Ding einfach durchgezogen. Also auch wirklich großen Respekt an alle, die da mitgeholfen haben. Ich habe nur irgendwann zwischendurch gesagt, ey, ich möchte bei sowas nicht arbeiten. Wirklich Hut ab vor den Leuten, die das machen. Das wäre mir, irgendwann wäre ich einfach durch. Irgendwann würde mir einfach der Kopf platzen.
Ja, ich denke mal, dadurch, dass es ein eingetragener Verein ist, das sind alles Mitglieder aus von dem Verein, die sind mit Herzblut auf jeden Fall dabei.
Ja.
Das ist nicht nur so hier, ja, angestellt, bezahlen euch oder sowas, sondern die wollen das, die treiben das auch an. Und ja, man hat gemerkt, dass die Mitarbeiter alle halt auch Manga- und Anime-Fans sind.
Ja,
und
total.
Und deswegen halt auch alles wissen halt.
Ja.
Das Wissen da haben, um Sachen zu beantworten. Wir waren bei kurzzeitig bei dem Dings, was war das am Abend hier?
Die Auktion.
Der Auktion dabei für Anime-Merch.
Genau, da konnten Leute quasi ihre Sachen hinbringen und die wurden dann versteigert in so einer Halle voller Leute und die wurden einfach wirklich danach noch vorne auf so einem Overhead-Projektor gelegt oder auf so einer riesengroßen Leinwand und dann konnten die Leute halt bieten.
Genau, und der Auktionär, hast du schon gemerkt hier, der kennt sich aus.
Wirklich, also der hat wirklich zu egal was für ein 90er Jahre bis moderner Anime da gezeigt wurde, der hat alle Namen gewusst von den Charakteren. Ich weiß nicht, ob er einen Spickzettel hat, ich habe keinen gesehen, aber der hat die alle rausgeballert am Stück. Der war schon, ja.
Ja, hast du schon gemerkt, die Leute, die sind mit Herzblut dabei.
Ich habe auch einmal, das ist mir aufgefallen, weil Felix Meyer war da. Das ist ein deutscher Synchronsprecher, den ich sehr gern mag. Der spricht unter anderem Cloud im Final Fantasy VII Remake, der spricht Dante in der Devil May Cry Serie.
Du vergisst Ash.
Der spricht Ash von Pokémon, das mich immer noch fertig macht, weil er einfach komplett anders klingt. Sabo bei One Piece hat er gesprochen, ja, und noch vieles weitere. Also ein sehr guter Sprecher und ich kenne den schon länger, also nicht persönlich, aber jedes Mal, wenn ich den irgendwo in Interviews sehe oder in irgendwelchen Videos und so weiter, der ist immer sympathisch. Der ist ein super netter Kerl, total sympathisch. Ist auch komplett nerdig. Das merkt man schon, dass er in das Thema auch irgendwie involviert ist und ist halt einfach, weiß ich, der ist einfach ein totaler Schambolzen. Und der hat Autogramme gegeben. Und ich hatte mein Final Fantasy VII Remake dabei und dachte mir, wenn es mir jetzt nicht zu lange dauert, weil, wie gesagt, wir mussten ja auch noch heimfahren, die Autogrammstunde war um 19 Uhr. Ich habe gesagt, ich stelle mich jetzt einfach an, wenn es mir zu lange dauert, dann breche ich das ab. Na, und dann stand ich 20 Minuten in dieser Schlange und es hat sich einfach nichts bewegt. Ich habe dann tatsächlich auch abgebrochen, aber innerhalb diesen 20 Minuten, zwei Leute vor mir waren tatsächlich Leute von, also Helfer von der Konichi. Mhm. Die standen ganz normal in der Schlange, die haben sich angestellt für Autogramme. Mhm. Das zu dem Punkt, wo du sagst, du merkst, die sind selber Fan, aber die haben jetzt nicht irgendwelche super Vorteile, weil die hätten sich meiner Meinung nach das Autogramm auch jederzeit wann anders holen können. Die sind ja irgendwie tagsüber auch involviert. Aber nein, die standen einfach mit in der Schlange, weil sie auch ein Autogramm wollten. Und dachte mir, okay, das ist schon. Also ich bin der Meinung, ich arbeite da den ganzen Tag ehrenamtlich. Da muss vielleicht zumindest ein Autogramm von Felix Meyer drin sein. Und der hat zusammen mit Katharina von Darker hat der das Panel gemacht, auch eine Synchronsprecherin. Die hat unter anderem bei Seraph of the End mitgesprochen. Und die spricht sehr viel Edgy-Rollen, was sie auch immer sehr, sehr ironisch kommentiert hat.
Ohne Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell ging. Also die ist ja gewechselt hier, der war ja in diesem Panel, wo wir drin waren, yes, war ein Reading, also ein kurzes Vorlesen, ein Theaterstück mehr oder weniger, ja, von einer Szene aus unterschiedlichen
Testament of Sister New Devil. Ja. Haben sie vorgelesen. Also ich weiß nicht, ob jemand da draußen Testament of Sister New Devil kennt, das ist halt auch ein Edgy-Anime, der aber wirklich super lustig ist. Ich weiß nicht, soll man den Begriff edgy erklären? Oder nee, davon aus, dass jeder heißt edgy. Also sagen wir es so, es gibt ja Hentai, das sind ja quasi Pornomangas, kann man so sagen. Und edgy Anime ist so eine Vorstufe. Da werden Sachen immer angedeutet und es gibt halt so zweideutigen Humor und halt sehr pubertären Humor.
Es ist halt
immer noch unter der Grenze. Also es gibt halt keine in 75% der Edgy-Animes gibt es zumindest keine nackten Tatsachen. Es gibt dann auch welche, die zumindest Nacktheit zeigen, aber es gibt zumindest keinen sichtbaren Sex und solche Geschichten. Also wirklich, also es gibt schon eine Grenze zwischen Hentai und Edgy. Und Edgy ist halt meistens sehr klamaukig und witzig. Und die haben eine Szene aus Testament of Sister New Devil vorgelesen.
Leck mich fett. Ich
die hat auch wirklich super, super zweideutig und die hatten einen Heidenspaß da auf dieser Bühne, das zu synchronisieren live. Und da wurden halt Leute aus dem Publikum auch geholt, die da Rollen vorlesen mussten. Und die haben sich stellenweise selber nicht mehr eingekriegt auf der Bühne.
Ja.
Und
aber auch die Fans, Katharina, die da hochgegangen sind, da waren echt Leute dabei, die haben gut vorgelesen.
Ja, das war alles gut. Aber wie du gemeint hast, daran merkst du halt den guten Synchronsprecher oder Synchronsprecherin. Weil Katharina von Darke, die hat ganz normal gesprochen.
Ja, und ist so
geswitcht. Genau, klick. Und da sprichst du, ah, hallo, so. Also ich kann leider nicht so hoch. kann ich leider nicht nachmachen, ich bin kein Synchronsprecher, aber das ist auch wieder für mich ein Argument so, ja, das kann halt nur ein Mensch, das kriegt keine KI hin. Also wirklich KI in Synchro, absolutes Unding. Da habe ich einen festen Standpunkt, also gar nicht, geht überhaupt nicht. Also
ich glaube, diese Emotionen rüberzubringen ist noch schwer.
Richtig. Und ich finde, wir haben in Deutschland, wir sind ja wirklich gesegnet in Deutschland, habe ich schon öfter gesagt, ich weiß aber, wir sind in Deutschland wirklich gesegnet mit einer Riege an herausragenden Sprechern. Und
das liegt daran,
das mit KI zu ersetzen.
Das liegt auch daran, dass Deutschland einfach zu faul ist, Englisch zu lernen. Das ist das einzige, der einzige Grund, warum ich so
ganz ehrlich, aber ich
gute Synchronsprecher habe.
Ich muss auch sagen, selbst wenn ich mir mal einen Film in OV, also in Englisch, anschaue, ich finde Deutsch meistens besser, weil einfach Englisch, da sind einfach die Umgebungsgeräusche viel lauter. Die überdecken teilweise die Sprache und dann nuscheln sie irgendwas dahin. Und im Deutschen verstehst du die Sprache einfach immer sehr deutlich. Das finde ich sehr, sehr gut. Also,
ja, das ist ja gewollt.
Das ist bequem. Das ist einfach bequem.
Ja. Darum geht es ja einfach, ja. Nee, das ist, da merkst du einfach den Unterschied zwischen ja, guten und schlechten Synchronsprechern, weil ja. Wenn man sich jetzt Animes anschaut, die ins Englische synchronisiert sind, da gibt es vielleicht 2, 3, die ich aufzählen kann, die ich gut finde. Mhm. Und der Rest ist einfach in Tonne zu treten. Weil die genau so halt japanischen Seiyuu, also die japanischen Synchronsprecher, sind auch professionell und sind sehr gut, was das angeht. Die Amis brauchen es nicht, weil jeder spricht Englisch.
Wobei, ich sag mal so, bei den Japanern ist das ja tatsächlich nochmal anders als bei uns, weil die werden ja auch wirklich, also die werden ja auch wirklich vermarktet wie Idols mit Fotoshootings und Zeug. Bei uns kennst du meistens die Gesichter gar nicht von den Sprechern.
Das stimmt,
weil,
ja.
Also ich finde zum Beispiel sehr, einer meiner absoluten Lieblingssprecher im Deutschen ist Tobias Brecklinghaus. Der spricht Kratos in den God of War-Teilen in den neueren in Deutsch. Und der spricht Barrett bei Final Fantasy VII Remake. Und der hat halt eine sehr tiefe, markante Stimme. Also das ist unfassbar genialer Sprecher. Und der hat eine Webseite. Und auf der Webseite, die wird direkt eingeleitet mit dem Satz, ja, das bin ich. Wie Sie sehen Sie nichts, Sie hören nur. Denn ich verkaufe meine Stimme, ich verkaufe nicht mein Gesicht. Und also es gibt keine Fotos von ihm auf seiner Webseite. Der hat nur Stimmsamples und so. Ja, das ist ja sein gutes Recht, klar. Also kannst du ja machen. Es gibt natürlich mittlerweile auch viele deutsche Sprecher, die halt auch ihr Gesicht präsentieren. Hast du ja auch gemerkt bei Felix Mayer. Der ist auch, also den kenne ich auch vom Sehen her. Also ich weiß, wie der aussieht. Und der hat auch kein Problem damit, eben auf Messen öffentlich aufzutreten. Es gibt eben andere Sprecher, die sagen, ja, brauchen sie nicht unbedingt. Oder die können dann einfach komplett unerkannt rumlaufen, die erkennt keiner. Das finde ich sehr lustig. Zum Beispiel auch David Nathan, das ist der deutsche Synchronsprecher von Johnny Depp und Christian Bale und sowas. Der redet ja eigentlich unfassbar berlinerisch. Mhm. Der hat so eine unfassbar Berliner Schnauze. Und den, wenn er normal redet, ich habe mal Interviews mit dem gesehen, wenn er normal redet, würdest du nie drauf kommen, dass der Synchronsprecher ist, weil er einfach komplett anders klingt. Und der kann komplett unerkannt in der Früh Semmeln kaufen. Oder was kaufen sie in Berlin?
Brötchen.
Brötchen kaufen. Wir können Brötchen kaufen gehen. Komplett unerkannt. Und das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist halt natürlich, du hast deine Ruhe. Nachteil ist halt, du kriegst nie den Ruhm, den Schauspieler kriegen oder so. Aber ja, übrigens, Hot Take von mir. Weiß nicht, ob das eine unpopular Opinion ist, aber ganz ehrlich, Schauspieler sind keine guten Synchronsprecher.
Ja, also das merkst du auch immer wieder hier, insbesondere in den amerikanischen Filmen, da werden Leute hergenommen hier, die eigentlich Schauspieler sind, für irgendwelche Synchronsprecherstimmen, weil sie einfach bekannt sind.
Also es gibt auch hier Ausnahmen, muss man dazu sagen. David Spade zum Beispiel ist Schauspieler, aber der ist ein unfassbar genialer Synchronsprecher. Der spielt halt sehr viele Cartoon-Figuren. Und das macht er wirklich gut. Er hat einfach eine Stimme, die passt zu Cartoon-Figuren. Es ist so. Auch in Deutschland gibt es Ausnahmen, muss man dazu sagen. Bully zum Beispiel ist ein sehr guter Synchronsprecher. Also wir sind ja gesegnet, dass wir ein Königreich für einen Lama von Bully bekommen haben. Ich könnte mir wirklich Cusco. Ich kann mir niemand anderen vorstellen außer Bully. Das war einfach perfekt gecast. Oder hier, wie hieß er? Markus Maria Profittlich. Als, wie hieß er von den Unglaublichen, der Vater? Bob. Das spricht der Markus Maria.
Okay.
Und wirklich, das passt halt perfekt. Aber auch da merkt man, der ist kein gelernter Synchronsprecher. man merkt einen deutlichen Unterschied. Genau, ja. Jetzt sind wir auch wieder komplett abgeschwurfen.
Genau, und haben auch direkt schon über unseren ersten Panel geredet, den wir angeschaut haben.
Genau, das Synchronsprecher-Panel. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum, wo ich vorher noch raus wollte, die Helfer von der Cottage, wo wir gesagt haben, die waren alle super nett und höflich, weil da saßen, als wir anstanden bei Felix Meier, saßen da vier Mädels am Rand und die wollten offensichtlich nicht zu Felix Meier. Die wollten zu Petra Scheser, das ist eine Sängerin, die sehr viele Anime-Openings gesungen hat. Die hat unter anderem Monster Rancher gesungen, das Intro. Die hat Detective Conan's gesungen, ein paar. Und das erste Ranma ein Halb ist von ihr. Und die wollten zu ihr und die hat aber erst um 20 Uhr oder 20.30 Uhr Autogramme gegeben. Und dann kam einer von den Helfern, hat sie halt gefragt, warum sie da sitzen und ob sie auch auf Felix Meier warten und Katharina von Dake. Ich vergesse sie, ich unterschlag sie ständig. Furchtbar, es tut mir leid, also sie war wirklich sehr gut. Man merkt einfach, ich bin ein großer Felix Meier-Fan und mit ihr habe ich halt nicht so einen Bezug. Ich vergesse sie nicht mit Absicht. und die haben gemeint, nee, die warten auf Petra Scheser. Und dann hat er gesagt, ja, ihr sitzt hier direkt vom Fahrstuhl und vor einem Rettungsweg. Ihr müsstet bitte aufstehen. So, ja, aber wir sind halt jetzt die Ersten, die auf Petra Scheser warten. Die wollen die Plätze nicht verlieren. Er meint, ja, setzt euch einfach darüber auf die andere Seite, das ist nicht als Fluchtweg, alles gut. Und sobald ihr, weil das hier ist jetzt die Schlange für Felix Meier und Katharina von Dake. Und wenn wir die andere Schlange aufbauen, dann sage ich euch Bescheid, dann könnt ihr euch als Erste anstellen. Und so. Super nett, super höflich, die sind aufgestanden, sind gegangen. Es gab keinen Streit, es gab keinen Stress, der musste nicht drohen. Also allgemein die komplette Stimmung auf dieser Convention oder auf diesem Fan-Treffen. Es war so schön, es war so schön, es war so entspannt.
Das Einzige, was genervt hat, war das Essen.
Lass uns zuerst über das Negative sprechen, hast schon recht. Lass uns zuerst über das Essen sprechen. Also ich war ja auf mehreren Messen. Ich war, bis auf dieses Jahr, war ich auf fast jedes Jahr auf der Gamescom. Also es gibt wenig Ausnahmen, wo ich nicht da war. Auch da sind die Essenspreise hoch.
Ja.
Aber das, was da auf der Konichi los war, also man muss unterscheiden, weil es gab oben von Messegelände selbst gab es Essen, also so, die hatten halt so Sandwiches gemacht,
Ciabatta-Brötchen,
so Ciabatta-Brot mit Tomate, Mozzarella und Brezen und so weiter und es gab Getränke. Da waren die Preise okay, sag ich jetzt mal. Also du hast 2,50 € für eine Breze bezahlt.
Du hast halt Messpreise gezahlt, aber es war nicht so krass.
Genau, auf der Gamescom kostet halt eine Breze, keine Ahnung, 8 € mittlerweile oder so. Da hat eine Breze 2,50 € gekostet. Es ist immer noch teuer. Es ist immer noch teuer für eine scheiß trockene Breze, aber es war im Rahmen. Und auch dieses, ich habe mir dann so ein Ciabatta-Brot eben gekauft mit Tomate, Mozzarella, Pesto und Rucola. Und das war halt wirklich, wie so ein halbes Ciabatta-Baguette war das quasi, so von der Größe her. Und dafür habe ich 5 € bezahlt. Und das war vollkommen okay für 5 €.
Ich zahlte so beim Dings, beim Westpark-Bäcker genauso.
Ja, eben. Also es war jetzt nicht wirklich, ich habe jetzt nicht gesagt, okay, das geht jetzt gar nicht, der Preis. Das war vollkommen okay. Aber die hatten auch draußen eben Foodtrucks stehen, die halt eben dann so koreanisches und japanisches Essen verkauft haben.
Oder Tex-Mex.
Oder Tex-Mex und Burger natürlich. Es gibt immer Burger auf jeder Messe. Gibt es einen Foodtruck mit Burgern. Und die Preise, die waren ja unter aller Sau.
Ja.
Also man hat wirklich, ich habe mir, was habe ich mir gekauft? Diese Hähnchenspieße. Teppanyaki, Okon, nee.
Hähnchenspieße.
Hähnchenspieße.
Wie viele Spieße waren es? 2, 3?
5.
Aber die waren so winzig, Alter.
5 super winzige Hähnchenspieße mit so einer traurigen Barbecue-Soße drauf, die ich auch selber daheim machen kann. Mhm. Also die war wirklich nicht sonderlich herausragend. Geschmacklich okay und du zahlst halt 12 € dafür.
Ja.
Ja, und dann, die hatten auch so Getränke, so Bubble Tea oder ja, so waren ja. So Getränke mit
gefärbte Wasser, keine Ahnung.
Und wirklich, also das waren so 0,3er Becher, 0,3 Liter.
0,3 oder 0,4er waren sie, weiß ich genau.
Aber auf jeden Fall nicht größer als 0,4.
Ja.
Und
haben 9
für 9 €. Ja. Sag mal, was habt ihr eigentlich den Arsch offen? Das gibt's doch wohl nicht. Und da habe ich.
Ja, das war aber bei dem einen Stand hier. Keine Ahnung, ob die anderen Stände so viel schlimmer waren, konnte ich nicht genau sagen.
Ja, doch, also ich hab mir zwischendurch die anderen Preise schon angeschaut. Das war genauso, wenn nicht sogar noch teurer. Weil daneben gab es auch einen Stand, da gab es Okonomiyaki für 13 € und das waren auch so eine total kleine, lächerliche Portion.
Ja, stimmt. Die Portionen waren winzig, die Preise waren groß. Sagen wir es mal einfach so.
Ja, wirklich. Also man hat nicht den Gegenwert bekommen für das, was man bezahlt hat. Und es war auch nicht herausragend, muss ich mal sagen. Bei aller Liebe, das Essen war nicht so, dass ich sage, hey, das war mir jetzt die 12 Euro wert.
Selbst wenn es nicht die 12 Euro wert wäre, wenigstens okay wäre, dann sagst du, okay, dann schiebst du drauf, dass es Messepreise sind. Aber wenn es schlecht ist und Messepreise sind, ist natürlich hier, dann ist es natürlich so, dass man mit einem schlechten Gefühl dann hier aus dem Essen oder vom Essenstand dann weggeht.
Ja, wir waren auch tatsächlich nur einmal draußen bei diesem Foodtruck und haben gesagt, ne, das machen wir nicht mehr.
Ja, dann war es dann besser einfach bei der Messe selber hier vom Messegelände zu kaufen hier.
Ja, eben. Und wie gesagt, dann sag ich mir dann für 5 Euro dieses Ciabatta geholt, aber ey, das ist ja super, weil also ich bin danach satter gewesen als nach diesen komischen Hähnchenspießen draußen. Ja, also das war schon alles.
Das war, glaube ich, auch das Schlechteste, glaube ich, an der ganzen Messe.
Mit Abstand.
Ansonsten war alles eigentlich ziemlich cool. Wir haben uns nicht nur die Synchronsprecher angehört, was sie zu erzählen hatten. Wir waren auch bei einem, ja, wie soll ich sagen, einer Fragerunde von
Petra und Julia Schäser.
Von den Schäsers, genau. Mhm. War okay. Also ich kenne die Musik nur halbwegs. Ich kenne die Lieder von der Petra Schäser hier, von der Kindheit her, weil die singt ja jetzt auch schon seit 20, 25 Jahren oder sowas hier.
Ja, ja, die hat zwei Zeiten noch.
Genau, und deswegen kenne ich die Lieder, aber ich selber so krass Fan, dass ich da mich vorne anstelle und Fragen stellen war ich nicht.
Ja, das war halt zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt gerade nichts vor, wir hocken uns da rein, und das war wirklich total entspannt, war wirklich einfach eine entspannte Fragerunde mit Mutter und Tochter.
Genau.
War auch sehr witzig, sehr kurzweilig.
Die haben halt aus ihrem Leben gelabert, hier, wie sie da zusammen jetzt arbeiten.
Und wie Julia hat immer erzählt, wie es ist, mit ihrer Mutter zu arbeiten und so. Ja.
Nee, das war aber auch interessant.
Die wichtigste Frage haben sie natürlich nicht beantwortet, und das war, ob die Anime All-Stars mal wieder eine Tour geben.
Die haben
ist aktuell nichts geplant. Ist so, ach komm schon, das ist doch alles, was wir wollen. Eine Anime All-Stars-Tour. Und dann vollkommen eskalieren, wenn Leb dein Traum gespielt wird. Ja. Das wäre also, es gab ja tatsächlich eine Tour letztes Jahr, und ich habe davon erfahren, die waren sogar in München im Backstage.
Okay.
Und ich hab davon erfahren, als wir, ich weiß es gar nicht, was wir uns angeschaut haben. Auf jeden Fall waren wir im Backstage. Ich weiß nicht, ich glaube, du warst nicht dabei. Ich war mit anderen Leuten. Ich weiß nicht mehr, was wir uns angeschaut haben. Auf jeden Fall standen wir draußen, da hängt ja immer dieses Programm vom Backstage, hing da, und habe ich einfach gesehen, dass in der Woche vorher die Anime All-Stars im Backstage waren. Ich so, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Warum weiß ich das nicht? Und dann online nachgeguckt, ja, die hatten tatsächlich so eine Tour, die waren einfach in 4 Städten und haben da Anime-Songs performt. Ich so, leck mich. Warum erfahre ich eine Woche später davon? So eine Scheiße. Ja, das war gemein. Aber genau, und die haben sehr ausweichend beantwortet. Die haben gemeint, ja, sie würden schon wollen, aber es ist aktuell nichts geplant. Schade. Ich habe wirklich Hoffnung, dass die, da das ja jetzt sowieso immer mehr wird, vor allem, das ist jetzt genau die Zeit, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du eben mit diesen ganzen Retro-Sachen, jetzt sind die Leute, die das damals geguckt haben, die haben jetzt,
in unserem Alter,
die haben jetzt Erwachsenengeld, die gehen jetzt auf diese Konzerte und grüllen einfach, wirklich ganz im Ernst, eine komplette Halle, wo alle Leute den Pokémon und den Digimon-Titelsong mitsingen, das ist doch alles, was man will, und dann kann man glücklich voll mit Dopamin einschlafen. Ja, genau, und das war das Panel, und dann waren wir noch in einem Workshop, der hieß Japanische Krieger vor dem Samurai.
Genau.
Ja. Es ist auch da, ich will jetzt hier auch wirklich nichts niedermachen und so. Also das ist jemand, der studiert Japanologie. Der ist gerade dabei zu studieren. Der steht ganz am Anfang. Der hat diesen Vortrag gehalten. Und der ist wirklich, was hat er erzählt? Der ist um Mitternacht vorher ist er aus Kyoto mit dem Flieger angekommen nach 30 Stunden Flug und war dann direkt auf der Konichi und hat da einen Vortrag gehalten über japanische Krieger vor den Samurai. Der hat auch immer wieder ein bisschen lockere Sachen zwischendrin gesagt, um was Lustiges, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Aber erstens hat man hat ihm leider Gottes angemerkt, dass er komplett durch war. Der war einfach durch. Der hatte Jetlag des Todes und hat sich da in einen Raum voller Leute gesetzt und erzählt.
Er hat nicht damit gerechnet, dass der Raum so voll war. Weil wir waren in, was war das hier? Terrasse
2, 1 oder so.
Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall einer der größten Räume, die sie da hatten. Mhm. Aber wie viele waren wir da?
Also über 100 auf jeden Fall.
Über 100 auf jeden Fall, ja. Locker über 100. Ja. Leute, die diesen Raum voll gemacht haben. Und die mussten die Leute an der Tür hier abweisen, weil einfach keine Sitzplätze
waren. Also das muss man auch dazu sagen. Das war jetzt nicht nur bezogen auf diesen Raum, sondern allgemein, die ganzen Helfer, die haben immer sehr darauf geachtet, dass wirklich sämtliche Fluchtwege frei waren. Also da haben die wirklich besonderes Augenmerk drauf gelegt, was ich sehr gut fand. Und auch da, die sind immer höflich geblieben und haben gesagt, hey Leute, ihr dürft hier nicht stehen, das ist ein Fluchtweg. Hier ist ein Raum voll mit 100 Leuten. Wenn hier Panik ausbricht, die müssen raus aus diesem Raum können und so. Und das haben die in jedem Raum gemacht, alles. Und es gab auch immer wieder Durchsagen vor großen Workshops, wo halt Andrang erwartet wurde, gab es immer Durchsagen, die gesagt, hey, auch hier bei Petra Schäser, ich meine, hey, wir verkaufen hier am Ende, gibt es noch eine Merch-Runde. Bitte stellt euch hier in der Mitte an, nicht an den Rändern. Die Ränder sind Fluchtwege. Hier darf niemand stehen. Bitte einfach in der Mitte anstellen, alles ist gut. Und das war sehr gut, dass die da drauf geachtet haben.
Ja, auf jeden Fall der, der den Vortrag gehalten hat, der war erstens sichtlich überrascht, wie viele Leute da waren.
Und man hat auch gemerkt, der war wirklich am Anfang seines Studiums, der war kein besonders geübter Redner.
Ja, genau.
Das hast du gemerkt.
Das war halt alles sehr trocken hier und die Präsentation war halt
Ich habe es dir danach gesagt, ganz im Ernst, wenn ich so eine Präsentation in der Schule bei einem Referat abgeliefert hätte, das wäre ein Vierer oder ein Fünfer gewesen. Diese PowerPoint-Präsentation, der hat quasi einfach nur Berge von Text gezeigt, hat die vorgelesen, nur ein paar Sachen dazu erzählt und die Bilder waren kreuz und quer, wenn er überhaupt Bilder hatte, alles war überladen, die Quellenangaben waren random mit unterschiedlichen Schriftarten zwischendrin. Ja, also keine sonderlich gute Präsentation, muss man sagen. Ich fand es inhaltlich unfassbar interessant. Also inhaltlich wirklich, ich war sehr, sehr gut. War auch interessant, ich habe auch zugehört. Leider bin ich zwischendurch tatsächlich zweimal eingenickt. Weil, war auch ein bisschen der Uhrzeit geschuldet. Es war 17 Uhr und wir sind halt um 6 Uhr morgens. Also ich bin um 5:30 aufgestanden, fertig gemacht, bis wir dann in 4 Stunden Fahrt, dann den ganzen Tag auf der Messe rumlaufen, 17 Uhr.
Und dann saßen wir da auf einmal mit 100 Leuten. Es war sehr leise.
Ja, wirklich, es gab nicht mal einen Huster zwischendurch. Nee. Das war wirklich wie in der Bibliothek. Und er hat halt wirklich in einer sehr monotonen Stimme einfach diesen Vortrag gehalten. Und er hat einfach wirklich geschafft, dass ich kurz weggenickt bin. Es tut mir wirklich, das hat mir auch wirklich leid getan, weil es war sehr interessant, was er erzählt hat. Also wirklich interessant. Aber er hat es halt wirklich sehr monoton leider vorgetragen. Das ist auch das Einzige, was ich negativ sagen muss. Ich will ihn auch nicht runtermachen. Der ist am Anfang seines Studiums. Man hat auch gemerkt, der hat wirklich das, der studiert das nicht nur, weil er nicht weiß, was er nicht studieren soll, sondern er studiert das, weil es ihn wirklich interessiert. Das hast du gemerkt. Aber an seinen Vortragskünsten muss er noch arbeiten.
Aber das Thema war für sich interessant auf jeden Fall. Ja. Und deswegen haben wir uns auch reingesetzt. Das hat man gemerkt, die Leute hat es interessiert.
Ja.
Da waren viele Vorträge, was so Japanologie angeht. Ja. Und das war das, was wir uns rausgesucht haben, um uns anzuschauen.
Genau, also allgemein diese Workshops, die sie hatten. Also Sachen, die wir nicht besucht haben, unter anderem gab es einen Matcha-Workshop, wie du richtig schön Matcha weich knetest und sowas und zubereitest und sowas.
Nee, Moment, du meinst Mochi oder meinst du Matcha? Matcha ist Matcha-Tee und Mochi ist
ja, aber du musst Matcha ja auch reiben. Ja, also, yeah, so wie, also
das
ich habe es nicht gesehen, ich habe mir nur durchgelesen, was in der Konichi-App drin stand und da stand eben irgendwas von wirklich von der vom Reiben bis fertig und so.
Ja, aber das ist ein Tee, den du aufschäumst.
Genau, das war auch, sowas haben sie gemacht, dann gab es so ein Origami und dann gab es so eine Halle, wo du lernen konntest, Origami zu falten. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich bin raus, das kann ich einfach nicht, ich bin wirklich, wir haben dieses Jahr erst waren auf einer Hochzeit. Und dann haben wir Geldscheine gefaltet für das Hochzeitsgeschenk. Und ich habe Tiere gefaltet aus Geldscheinen. Und während alle anderen drei an diesem Tisch den ganzen Abend angerichtet haben und Zeug und andere Sachen gemacht haben, habe ich einfach nur 4 traurige Tiere gefaltet mit einem Anleitungsvideo auf YouTube. Und die sahen dann danach halb okay aus. Ganz fürchterlich. Naja, und deswegen habe ich gesagt bei Origami, ja, nee.
Ja, aber an und für sich, die Auswahl an Aktivitäten war sehr divers. Also war alles möglich dabei. Du konntest nach Herzenslust hier rumgehen und dich an irgendwelchen Sachen, gütig tun, anschauen, hier was Neues lernen.
Genau.
War auf jeden Fall sehr interessant.
Es gab auch so Chill-Out-Bereiche, wo du sagst, du hockst dich rein und kannst dich mal ein bisschen entspannen. Dann gab es eine Halle, wo Anime-Musikvideos angeschaut wurden und sowas.
Anime-Quiz.
Da gab es einen tollen Bereich, wo wir reingegangen sind, wo sie hat Tsunemiko Rhythmusspiele gespielt und hat gesagt, ich bin komplett raus.
Ja, nee, also die hatten auch Gaming Rooms, ja.
Ja, Just Dance konnte man spielen. Ja, irgendwo war ein kompletter Raum, wo einfach nur so mit Tanzmatte, Just Dance ohne Tanzmatte. wo es einfach wirklich ein großer Bereich in der Mitte war, wo du tanzen konntest zu Just Dance. Und ich habe im Programm gesehen, es gab auch irgendwo einen Just Dance-Wettbewerb, wo ich versucht habe, dich zu überreden, aber du wolltest nicht.
Nein, nein, das ist nicht mein Ding.
Ja.
Die hatten einen Raum voller Brettspiele, voller so
wie nannte
japanisch angehauchte oder asiatisch angehauchte Brettspiele waren dabei.
Ja, aber warte, das war direkt, also zuerst hattest du die Gaming-Area und wie nannte sich
analog.
Das? Analog, nee, Offline-Gaming-Area, irgendwie so. Also, auf jeden Fall wurden die Brettspiele mal wieder als die schlechtere Variante zur Gaming dargestellt, weil da brauchst du Zusatz. Naja, auf jeden Fall war der tatsächlich auch gut besucht.
Nee, die Räume waren alle voll.
Und die haben dir da Spiele zur Verfügung gestellt und konntest eigentlich einfach hinhocken und Brettspiele spielen. Das war
ich habe bloß einen Tisch gesehen, der frei war. Ansonsten waren alle Tische besetzt. Ja. Also,
auch die Gaming-Area, da gab es Tekken-Turniere, Street-Fighter-Turniere, hier Dragon Ball Z Sparking Zero-Turniere. Also wirklich, und die haben da auch ordentlich aufgefahren. Also da waren Schilder, leider habe ich es mir nicht gemerkt, da waren so Banner gestanden. Das ist scheinbar auch irgendein Verein, der da diesen Gaming-Raum quasi eingerichtet hat. Und die hatten da alles. Die hatten da, die hatten Fighting-Sticks bei den Fighting-Games und so weiter und hatten auch hier diese Hatsune Miku-Rhythmus-Spiele, war auch so ein richtig, richtig krasses Rhythmus-Spiel-Pad, keine Ahnung, das war kein Fight-Stick. Das war auch, ich weiß es nicht mal, wie ich das nennen soll. Und die haben da richtig angefangen und die haben das scheinbar auch einfach gemeinnützig zur Verfügung gestellt.
Ja.
Haben halt da ihre Werbebanner aufgehängt, was offensichtlich nicht sonderlich effektiv war, weil ich mir nicht gemerkt habe. Es war super wirklich leid, weil die haben auch wirklich rangeklotzt, was da, die damit sie da Abwechslung bieten für die Leute. Und sehr viele Spielstationen, also sehr viele Spielstationen. Keine Ahnung, 20 PlayStation 5 Stationen oder so mit unterschiedlichen Spielen. 3 Nintendo Switch 2 habe ich gesehen, glaube ich.
Einer von den Stationen hatte schon Silksong.
Ja, genau. Hollow Knight Silksong war auf einem, lief auf einem. Das Jahr wann? Letzte Woche kam es raus.
Am Freitag.
Diese Woche?
Diese Woche am Freitag, Alter. Das war vor 3 Tagen.
Also. Ja, stimmt. Ja, und dann lief, konntest du direkt auf der Konnichi, konntest du Silksong spielen, ja. Super. Die haben da schon richtig aufgefahren. Was, also, die haben sich auch wirklich sehr stark bemüht, dass sie eben abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen.
Wo wir
es nicht, gab auch Konzerte.
Also, genau, das ist das Einzige, wo wir wirklich nicht groß hingeschaut haben, war der Festraum, dieser eine Raum, der riesengroße.
Da, wo auch der Cosplay-Wettbewerb
war. Ja, genau. Oder, bei dem Cosplay-Wettbewerb waren wir jetzt nicht dabei hier. Wir sind kurzzeitig rumgelaufen in dem Raum, wo die ganzen Aussteller ihre eigenen Sachen vorgestellt haben. Mhm. Also. Wo du das schon erzählt hattest, dass hier in Kassel wahrscheinlich mehr Leute ihre eigenen Mangas oder sowas gezeigt haben.
Genau, das war sehr lustig. Wir sind rumgelaufen. Ich habe eben, ich erinnere mich, in Kassel gab es diesen kompletten Gang, wo einfach so deutsche Mangaka ihre Sachen zeigen konnten. Und also wenn die sagen, die haben jetzt so Kurzgeschichten gezeichnet und so weiter, und die konnten die da präsentieren. Und das habe ich die ganze Zeit vermisst. Und wir sind dann mehr oder weniger zufällig reingestolpert. Das nannte sich jetzt tatsächlich Artists Area oder so. Und dann waren wir in diesem Raum gestanden und ich so, ha, ich glaube, das ist es. Und auch diesmal auch wirklich da viel mehr als in Kassel. Eine komplette Halle, wo Leute ihre selbstgemalten Sachen zeichnen konnten oder zeigen konnten und verkaufen konnten. Was ich ein bisschen schade fand oder negativ, damals in Kassel gab es einfach sehr viele, die halt ihre Mangas selber gedruckt haben oder produzieren haben lassen und die konnten die da verkaufen. Das gab es da sehr wenig. Was sehr viel gab, waren Artworks, Pins, Sticker, solche Sachen haben die da sehr, Plüschtiere, sowas haben die da sehr viel verkauft. Gut, das ist ja auch Arbeit, die da reingeflossen ist, aber ich sage jetzt mal, ich zum Beispiel, da bin ich nicht die Zielgruppe für. Ich gehe jetzt nicht darum und kaufe mir die Artworks von den ganzen Leuten. Ich bin halt eher so, dass ich sage, wenn mir der Stil gefällt, das habe ich in Kassel zum Beispiel öfter gemacht. Wenn mir der Stil von jemandem gefallen hat, bin ich halt hin und habe halt den Manga gekauft, weil da habe ich zumindest auch was zum Lesen, weil es mich interessiert hat. Artworks habe ich mir quasi einfach nie gekauft, also das.
Ich habe nicht den Platz für Artwork.
Ja, also und auch alles voll mit Pins und Stickern und ja. Fand ich ein bisschen schade, dass der Manga da eher im Hintergrund stand. Oder ich weiß nicht, ob sich einfach nicht. Es kann auch sein, dass sich einfach die deutsche Szene in den letzten 10 Jahren so stark verändert hat, dass wahrscheinlich ist es einfach nur das, was halt mehr einbringt. Und die jungen deutschen Nachwuchszeichner, die machen das ja quasi neben Hauptberufen, weil die meisten von denen sind halt noch nicht in der Position, dass sie davon leben können. Die machen das halt nebenbei und versuchen sich halt da irgendwie Einkommen zu generieren und vielleicht eine gewisse Fanbase aufzubauen. Aber ich sag mal so, für mich war es einfach schade, dass es halt wenig zu lesen gab. Ich erinnere mich zum Beispiel damals, wie hieß denn der? Hieß der nicht, ich glaube, Hugenschütt oder so hieß der. Das war auch irgend so ein Stand, das war damals in Kassel noch, habe ich gesehen und dann hat mir einfach das Cover gefallen. Auf dem Cover war einfach ein wütender Elefant, der auf einem Berg von Leichen stand. Und ich habe dieses Cover gesehen, habe ihn angeschaut und gesagt, ich kaufe alles, was du hast. Das sieht lustig aus. Und das war einfach so Comics, so ein scheiß schlecht gelaunter Elefant und so eine schlecht gelaunte Ente und die sehr brutal, sehr blutig und sehr anarchisch, fand ich sehr, sehr lustig. Ich habe ein bisschen gehofft, dass der immer noch aktiv ist. Gesehen habe ich nicht, aber ich glaube, er ist an uns vorbeigelaufen, wenn ich mich nicht getäuscht habe.
Du hast gemeint, das wäre der gewesen.
Ich meine, dass das war, aber ich war mir halt auch nicht mehr sicher. Das ist halt auch 10 Jahre her. Auf jeden Fall hatte er das T-Shirt an mit der Ente, wo Nack-Nack-Bitches draufsteht. Genau, Marcel Hugi Hugenschütt heißt der. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Elefantenfriedhof. Ich muss mich mal schlau machen, ob der noch irgendwie aktiv ist, weil ich habe tatsächlich damals vor 10 Jahren, ich habe einmal alles gekauft, was er hatte und seitdem aber nichts mehr. Ich habe den auch nicht weiter verfolgt. Ich weiß nur, dass ich echt viel Spaß beim Lesen hatte. Genau, sowas habe ich halt ein bisschen vermisst. Was mich sehr gefreut hat, war total random, war dann zwischendurch die Zeichnerin von, wie heißen sie?
Ach, du meinst die mit den
Cuddly Bats. Auf Deutsch kuschelnde Fledermäuse. Das ist eine Zeichnerin, der folge ich auf Instagram. Und das sind einfach so kurze Comic-Strips, immer, weißt du, keine Ahnung, so 4 bis 6 Panels, über ein Fledermauspärchen. Und das ist einfach zum Dahinschmelzen niedlich. Ich weiß, es ist für dich, du wirst wahrscheinlich kotzen, wenn du es liest.
Na, aber es ist halt nicht, fällt nicht unter meinem Interessensbereich. Ja.
Nein, das ist wirklich, es ist so kitschig und niedlich und ich mochte die schon, die wurden mir auf Instagram irgendwann vorgeschlagen und ich folgte seitdem und ich finde die immer unfassbar niedlich und wir gehen einfach so durch diese Stände lang und auf einmal sehe ich diese Fledermäuse und denke mir, ah ja, die kenne ich, da sitzt da drunter eine Dame und das ist ein kompletter Stand, der nur da Zeug davon verkauft und dann verkauft sie halt auch Sammelbände von denen und ich so, das wird jetzt wohl nicht die Zeichnerin sein, das gibt's doch nicht, wie random ist das, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wo die herkommt. Und also sie hat auf jeden Fall Englisch gesprochen mit mir und dann habe ich mir auch den ersten Comicband davon gekauft und von ihr signieren lassen, die war auch wirklich sehr nett, ich habe mich bedankt und so, aber auch das war so eine kurze freudige Entdeckung zwischen den ganzen Zeichnern, die ich alle nicht kannte, es sitzt auf einmal so eine von, die diese niedlichen Fledermaus-Comics zeichnet, fand ich super
toll. Ja, ich denke mal, die meisten Leute, die da sitzen, sind wirklich die Autoren und Zeichner, die ihre eigenen Sachen vermarkten und jeder, der hinter so einem Stand sitzt, mit dem kannst du dann direkt darüber reden.
Ja, ja. Das fand ich damals in Kassel auch schon immer sehr gut, dass die da Nachwuchszeichner quasi selber da waren und ihre Sachen präsentiert haben. Du konntest wirklich direkt auf Augenhöhe mit denen sprechen und keine Ahnung, Fragen stellen und so. Und die haben dir dann auch Autogramme gegeben und so. Ja, die Zeichner von Cuddly Bats, die hat mir den auch signiert, den Sammelband. Super nette Dame. Empfehlung von mir. Und wie gesagt, also auch dieses dass du halt eben diese Zeichner kennenlernst. Das finde ich immer gut, wenn du da ein bisschen, weil ich finde, du kriegst einen ganz anderen Bezug zu Sachen, wenn du die Leute dahinter kennst. Finde ich immer besser, als wenn du, keine Ahnung, nehmen wir Akira Toriyama, Hiro Mashima oder wen auch immer, x-beliebigen, bekannten japanischen Mangaka. Du kennst den Namen, aber du kennst die Person dahinter quasi. Du weißt vielleicht, dass wenn du ein bisschen im Internet guckst, Background und so weiter, ja, aber der Bezug ist ein anderer, wenn du wirklich mal mit dem gesprochen hast oder so einen persönlichen Bezug hast. Das ist was ganz anderes.
In der Hinsicht ist es schon ziemlich cool gewesen, weil die Halle recht, ich denke mal, groß war, wenn im Vergleich zu Kassel. Weil du hast schon gemeint.
Ja, sehr viel größer.
Du hast gemeint, die vorher waren das bloß hier in so einem Gang hier. Und
ja, es war einfach nur ein langer Gang. Ja. Du bist an einer Seite lang gelaufen, auf der anderen Seite waren quasi die Tische, also in der Mitte des Ganges waren die Tische, auf der anderen Seite der Tische waren da hinten die Künstler.
Ja, okay.
Die saßen da.
Nee, in der Hinsicht, das war jetzt ein ziemlich großer Raum mit, keine Ahnung, wie viele Reihen, da waren es 4 Reihen oder sowas, 4 oder 5 Reihen.
Ja, ja.
Mit allen möglichen unterschiedlichen Leuten, was ihr Zeichen, Kunststile, was weiß ich da hier gezeigt haben, die hatten von, ja, Klins, also so kleinen Krimskrams hier, Sticker oder sowas, bis
Anhänger,
richtige und Duckies oder sowas, komplette Kunstwerke, was wir auch gesehen haben. Was auch aufgefallen ist, was oben stand, waren, ich weiß nicht, waren das Chinesen oder sowas hier, die so
diese Tusche-Artworks gemalt
haben. Die Tusche-Artworks,
die waren richtig nice.
Da waren richtig, richtig gute Künstler da. Also, muss ich ehrlich sagen, die waren cool. Ja, Händlerbereich im Gegensatz zu war halt viel Zeug zum Kaufen. Da konntest du so viel Geld ausgeben.
Ja, das ist aber tatsächlich auch auf der Gamescom gibt es ja auch jedes Jahr eine Halle, das ist die Merch-Halle. Mhm. Da stehen nur Händler und das ist wirklich bis zur Decke gefüllt mit Zeug. Und das war auf der Konichi genauso. Also konntest du wirklich sogar das sehr, sehr viel Geld ausgeben.
Ja. Und lustigerweise war auch hier, wie du schon gesagt hast, hier Pegasus da.
Ja, ey. Ich glaube, gestern haben wir drüber gesprochen. Ich glaube, hier habe ich es heute noch nicht gesagt. Also wirklich, wir sind direkt beim Reingehen. Einfach im Foyer ein Stand von Pegasus-Spiele. Die sind wirklich, also nichts gegen Pegasus-Spiele, absolut nicht. Gegen den Verlag. Es ist ein deutscher Spieleverlag, der halt Brettspiele macht. Und wir haben bei uns im Spieleverlag auch sehr viele von denen. Ich habe selber auch einige von denen. Die sind, also es ist immer so, die machen auch Kinderspiele. Wir haben auch mal Kinderspiele von denen bekommen. Da sind wir jetzt nicht die Zielgruppe dafür, die sind vielleicht auch okay. Aber die ganzen Kennerspiele von denen, die sind wirklich sehr gut, auch qualitativ sehr gut. Aber die Pegasus-Spiele, die sind momentan überall.
Ja.
Die sind auf jeder Messe. Die denken sich jetzt auch, ach, Gamescom, klar, gehen wir in Konichi, klar, gehen wir dahin.
Hundertprozentig waren sie auch auf der Kumi.
Ja, klar. Auf der Frankfurter Buchmesse sind sie wahrscheinlich auch.
Ja, grundsätzlich.
Die sind halt wirklich, überall findest du einen Pegasus-Stand und dann verkaufen sie halt Brettspiele. Ist okay. Und es gab auch im Foyer, gab es auch RPG-Dinger, wo Leute von Pegasus so kleine Pen-and-Paper-Runden geleitet haben.
Ja.
Cthulhu war da, dann Atelier Obscuria oder Obscurio, irgendwie so hieß es. Und da waren halt wirklich, da konntest du hingehen. Und dann war jemand von Pegasus da, der dann einfach so eine kurze Runde geleitet hat.
Ja,
damit du das System halt ein bisschen spielen konntest und so. Und auch super. Und natürlich auch dann wirklich direkt daneben der Verkaufsstand von Pegasus, wo du die Regelwerke kaufen konntest. Also natürlich sehr schlau gemacht. Aber ich denke mal, ohne es jetzt zu wissen, keine Ahnung, ich weiß es überhaupt nicht, aber ich denke mal, dass auch Pegasus ein bisschen den Geldbeutel aufgemacht hat und gesagt haben, hey, weil, wie gesagt, Animax ist ein gemeinnütziger Verein, aber die haben natürlich auch Kosten. Und die Kosten kommen natürlich rein eben durch Aussteller. Und ich nehme an, dass Pegasus schon sehr großzügig war, weil sie gemeint haben, hey, wir verkaufen unser Zeug, wir bieten dann direkt, können die Leute hier das Regelsystem austesten. Es ist natürlich Win-Win-Situation für beide.
Ja.
Also, das am Anfang, natürlich ist Pegasus da, es war nicht so abschätzig gemeint, wie es geklungen hat, aber mir fällt das einfach auf, dass Pegasus einfach momentan sich, sagen wir es so, im kompletten Nerd-Kosmos, überall Zecken, die sich gerade rein und sagen, so, übrigens, wir sind Pegasus, wir sind jetzt auch da, schau dir mal unsere Brettspiele an.
Aber das macht ja auch Sinn.
Ja, klar.
Weil die Leute halt alle nerdig sind, die da auf solchen Messen oder was weiß ich rumlaufen und dann passt es auch.
Ja.
Und Brettspiele ist halt was Cooles.
Ja, und auch da die Leute, die verkauft haben beim Pegasus-Stand, die waren auch alle super nett und haben mit dir auch kurz gequatscht und so und es war alles war auch alles sehr sympathisch. Aber wie gesagt, das ist einfach nur was mir in den letzten Jahren auffällt. So, okay, ich gehe auf irgendein nerdiges Event. Ah, da ist der Pegasus-Stand. Alles klar. Schon wenn man das rot-schwarz-weiße Logo von denen sieht, mit dem Pferd drauf, dann weißt du schon, ah ja, alles klar. Ansonsten gab es auch sehr viele Fotolocations, wo du Fotos machen konntest in deinem Cosplay. Da haben die sehr viel aufgebaut. So kleine Quadrate, wo du halt wirklich Deko reingemacht hast, so Kirschbäume und so weiter, konntest du Fotos machen. Es gab, die haben die, wie hieß es, Afterlife hieß die Bar aus Cyberpunk, haben sie aufgebaut.
Die hatten echt eine Bar aufgebaut vom Afterlife hier, von Cyberpunk 2077.
Auch da eigentlich nichts Anime-Manga-spezifisches, aber nee. Doch, gibt ein Anime, ja. Edgerunners. Doch, Edgerunners hieß er, ja.
Edgerunners,
ja. Genau, aber trotzdem auch da merkst du halt auch so, das ist halt nicht so, das ist halt die Anime- und Manga-Szene. Die sind halt eben, das merkst du auch an den Cosplayern, so Haspin Hotel oder Lollipop Chainsaw, was wir gesehen haben. Die sind halt nicht so, dass sie die Türen zumachen und sagen, nee, das passt nicht, sondern die sind einfach, klar seid ihr dabei, macht doch mit. Da ist wirklich jeder willkommen. So war auch wirklich die komplette Grundstimmung alle da. Ich habe wirklich niemanden gesehen, der irgendwie schlechte Laune hatte oder sowas. Das war alles ziemlich cool und wie gesagt, auch die Helfer, alles super nett, super höflich, sehr zuvorkommend. Dir wurde immer geholfen, wenn du eine Frage hattest, weil ich hatte einmal eine Frage zu den Öffnungszeiten von der Händlerhalle.
Mhm.
Und die waren auch, obwohl er derjenige, den ich gefragt habe, es nicht sofort wusste, der war sehr bemüht, mir zu helfen und hatte gleich direkt mit Kollegen gesprochen und so weiter. Also die sind da auch sehr engagiert. Und da kann ich nur, ich kann es nicht oft genug erwähnen, dass wenn das gemeinnützige Helfer sind, das ist nicht selbstverständlich, dass die so dahinter stehen. Deswegen muss man das halt eben auch mal lobend hervorheben. Und wenn man dann eben auch, so wie wir jetzt, einfach eine richtig gute Zeit hatte, auf der Messe. Also wir waren da wirklich den ganzen Tag da. Wir sind um 20 Uhr rum sind wir dann gegangen. Und wir hatten wirklich eine richtig gute Zeit.
Ja.
Es war anstrengend. Wir waren wirklich komatös müde,
ja,
als wir dann nach Hause kamen. Aber wir hatten einfach sehr viel Spaß, eine richtig gute Zeit. Genau.
Ja, das war, denke ich mal.
Oh, die Würfel, ich habe nicht über die Würfel geredet.
Besser ist es.
Wir gehen in den Händlerbereich, biegen mit Kurve und auf einmal ist alles voll mit Würfelsets. Ich so, was ist denn jetzt hier los? Und dann wirklich sehr schöne Würfel. Also ich rede hier von so einem Rollenspiel-Würfelset, wo diese klassischen. Jeder, der schon mal einen Rollenspiel hat, kennt einfach diese Würfelsets, die aus 7 Würfeln bestehen.
Von W4 bis B20, W100. Ja.
Und exakt, und da wirklich, wir biegen einfach nur um die Kurve. Und dann wirklich ein kompletter Wand. Gang voll mit Würfeln. Ich so, was ist das? Hi, bring mich hier weg.
Ich hab's nicht geschafft.
Und dann haben wir geguckt und dann haben wir den Fehler gemacht, haben uns diese Würfel angeschaut. Und dann so, Mann, ich brauche keine Würfel, ich hab genug Würfel. Aber guck mal, wie schön die sind. Das ist so dumm. Ja, vielleicht habe ich mir ein Würfelset gekauft.
Ein Set?
Zwei. Ja, das waren schöne Würfel, lass mich in Ruhe. Das war auch, da gibt es ja auch, war das, ich glaube, Critical Role war, das gibt auch irgend so einen Ausschnitt, wo die eine, die ist ja auch so ein Würfelgoblin.
Mhm.
Also, das ist ja tatsächlich ein real existierender Begriff, Würfelgoblin, so nennt man eben Leute wie mich. Die zu einer Pen-and-Paper-Runde mit 25 Würfelsets anreißen. Ja. Und einfach so, dann wird mit ihr auch so, ja, warum hast du denn so viele Würfel so? Weil die hübsch sind? Warum? Ja, aber es reicht doch ein Set zum Spielen. Nein. Ja, aber was machst du denn jetzt zum Beispiel, wenn du nur ein Set hast und dann würfelst du den ganzen Abend schlecht, dann bleibt dir nichts anderes übrig, dann musst du das Set austauschen, weil die sind dann raus für den Abend. Die kommen auf die Bank der Schande und dann brauchst du das nächste Würfelset, weil das hast du offensichtlich durchgewürfelt. Drum, das ist doch ganz logisch, hör auf mich auszulachen. Und ich habe einen sehr schönen W20 gekauft mit schwimmenden Augen drin.
Mhm.
Der war super nice, den habe ich mir am Ende noch schnell geholt. Da war einfach, das ist ein Resinwürfel, der hat halt einen flüssigen Kern und da waren halt so, das war einfach so Kugeln drin, die halt gemacht sind wie so ein bisschen Dämonenaugen und die schwimmen halt da drin und quasi, wenn du diesen Würfel würfelst, dann drehen die sich quasi immer mit der Pupille nach oben und es, also das, also gut, man braucht ein bisschen Sinn für makabre Ästhetik, dann findet man ihn nice. Ich fand ihn sehr hübsch. Ansonsten sehr viele T-Shirts. Wir haben schöne japanische Nissan Skyline T-Shirts gekauft. So dumm. Es gab einfach so einen Stand, der hatte so geile T-Shirts und da war einfach auf einem T-Shirt war einfach ein Nissan Skyline mit Godzilla drauf.
Den habe ich mir geholt.
Und auf dem anderen Nissan Skyline mit einem Ronin. So, wir brauchen diese T-Shirts. Da gab es auch gar keine Diskussion. Wir waren uns einig. Wir brauchen diese T-Shirts. Da ist ein Skyline drauf mit japanischem Zeug. Warum auch nicht? Mystery Boxen überall.
Ja. Dieses verdammte Gacha hier, überall müssen wir hier Sachen verpacken das, und sagen, oh, man weiß nicht, was drin ist, viel Spaß damit.
Das gibt's aber wirklich mittlerweile, kommst du davon nicht mehr, egal wo du hingehst, wenn es irgendwas in Richtung Nerdtum ist, dann weißt du, dass es da Mysteryboxen gibt. Da steht meistens an der Seite, steht ein Thema drauf und sagst, hey, da sind Sachen von dem Thema drin, du bezahlst einfach einen Preis und du weißt nicht, was drin ist.
Ja.
Kann auch nur Müll drin sein.
Ja.
Ich finde persönlich, also ich fand das am Anfang ganz witzig. Ich habe mir auch schon in meinem Leben 2, 3 Mystery-Boxen gekauft tatsächlich. Es war okay.
Ja,
es war jetzt nie was, wo ich sage, boah, geil.
Ja.
Und ich kaufe mir schon, ich kaufe mir einfach keine Mystery-Boxen mehr. Weil jedes Mal, wenn ich es aufmache, ist es so Ernüchterung, so ja, okay. Das ist jetzt nicht der Wert, den ich für die Box bezahlt habe, gefühlt. Aber mittlerweile nehmen diese Mystery-Boxen so dermaßen überhand. Da gab es wirklich einen Stand in diesem Verkaufsraum, der hatte ausschließlich Mystery-Boxen.
Ja.
Das war ein Stand, das war auch tatsächlich, jeder Stand war so ein bisschen unique und es war alles so ein bisschen gemütlich und die haben diese Stände so dekoriert und es sah alles immer total, total cool aus. Die haben sich Mühe gegeben, so ein bisschen den Spirit von ihrem Laden oder so mit reinzubringen. Und der Stand, der war einfach quadratisch, komplett weiß und da waren einfach nur Stapeln von diesen Mystery-Boxen. So, okay.
Ich habe mir so eine Box geholt.
Ja. Daher hat sich eine geholt. War tatsächlich nicht so schlecht, was drin war. So vom Wert her.
Kommt auf das Gleiche, was ich gezahlt habe. Aber das wäre halt, das ist immer die Sache. Kaufe ich mir jetzt von dem Wert, den ich da ausgegeben habe für diese Box, dann spezifisch etwas oder ja, lasse ich mich überraschen und sage, oh, ja, hm, okay, ich habe eine Hisoka-Figur.
Also es war eine Hunter-Hunter.
Eine Hunter-Hunter-Box. Ich habe eine Hisoka-Figur, eine Tasse und Anhänger gekriegt. Hm, mir hätte eine Gon-Figur vielleicht besser gefallen. Dann ist halt die Frage, gebe ich jetzt Geld aus hier, um einfach zu gamblen, mehr oder weniger hier, oder gebe ich das Geld aus und kaufe mir direkt eine Figur?
Ja. Nee, aber ich fand einfach nur die Tatsache, das war das, was ich meinte, das war wirklich ein Stand, nur mit Mystery-Boxen. Und dann war das wirklich so ein total unterkühlter, komplett weißer Stand.
Ja.
Wo einfach nur Stapeln von diesen Boxen standen. Ich fand diesen ganzen Stand, vor allem direkt nebendran, war ein Stand, der halt Gundam-Figuren verkauft hat. Und der war halt wirklich, der war
kunterbunt.
Das war wie, so stelle ich es mir vor, in den Fuchsbau reinzulaufen bei Harry Potter. Einfach so, du bist halt rein und bist erschlagen worden von Figuren, aber der war halt so komplett durcheinander gewürfelt, aber der hatte viel mehr Charme. Und wenn du dann im Vergleich direkt daneben diesen komplett weißen, wirklich perfekt quadratischen, alles gleichmäßig angeordneten Stand siehst, der war auch ungemütlich, der Stand. Ich kann mir nicht helfen. Und ich hatte ja gesagt am Anfang, ich würde gerne ein JoJo's Bizarre Adventure Shirt. Wenn es eins gibt, hole ich mir eins, weil ich ja da seit neuestem ein großer Fan geworden bin. Und das einzige JoJo-Merch, was ich gefunden habe, war bei diesem Mystery-Stand. Und da gab es Mystery-Boxen. Und da stand so, was könnte drin sein in dieser Box? Dann standen so die Inhalte und dann, die Boxen gab es in Größen von S bis, glaube ich, XXL. Und da stand dort, es kann auch T-Shirts drin sein und die T-Shirts sind in der jeweiligen Größe, die der Größe der Box entspricht. Sag ich, okay, das heißt, ich bräuchte XL. Ich müsste mir eine Box XL kaufen, da bin ich dann schon bei 65 oder 70 Euro, was das waren. Und dachte mir, okay. Und dann bin ich zu diesem Stand Menschen hin und habe ihn gefragt, so, hey,
wie stehen die
Chancen? Ist denn in jeder Box ein T-Shirt oder kann es sein, dass einfach kein T-Shirt? Und dann hat er gemeint, nee, T-Shirts sind tatsächlich sehr rare. Ich meine, dann bin ich raus. Okay. So, keine Ahnung, 20 Schlüsselanhänger von JoJo brauche ich dann auch nicht. Ich hätte einfach nur gerne ein T-Shirt gehabt, aber gut.
Ich war den ganzen Tag auf der Suche nach einer Cappy, aber
ich habe dir mehrfach vorgeschlagen, den Hut von Ace zu kaufen. Nein, du hast jedes Mal abgelehnt. Du könntest der Asiate sein mit dem Hut von Ace, der hier durch die Stadt läuft.
Nein, das will ich nicht sein.
Das hättest du sein können. Aber er hat immer abgelehnt. Ist immer wie jedes Mal, wenn wir den Hut von Ace gesehen haben, hat er ihn abgelehnt.
Nein, hundertprozentig nicht.
Ich habe mehrfach versucht, ihn eben aufzuschwatzen. Aber nee, ja. Ja, genau. Das war quasi unser Tag auf der Konichi. Und dann sind wir nach Hause gefahren.
Ja. Für alle Leute, die sich da mehr mit dieser Materie auseinandersetzen hier, Anime, Manga, dem Fandom rumlaufen hier, kann man auf jeden Fall empfehlen. Also das war auf jeden Fall ein sehr entspannter Tag. Viel gesehen, viel erlebt.
Auch wo du sagst, viel gesehen, kurz auch dieser Bereich der Innenstadt, den wir von Wiesbaden gesehen haben, das war super schön.
Ja.
Also wirklich alles, was wir von Wiesbaden gesehen haben, ist echt schön. Wir haben schon gesagt, wenn wir nochmal hinfahren, dann bleiben wir da über Nacht auf jeden Fall, weil dann können wir uns mehr von Wiesbaden anschauen. Also wirklich, mir hat wirklich alles gefallen an diesem Tag. Mir hat die Location gefallen, die Umgebung der Location, Wiesbaden an sich, alles, was ich gesehen habe. Die Parkpreise waren vollkommen in Ordnung. Auch das Fahren. Es gab jetzt auch beim Rausfahren gab es keinen Stau, nichts. Es war super angenehm. Also wirklich ein total schöner Tag, schöne Stadt, schöne Location. Wiesbaden. Schön hier, aber waren Sie schon mal in Wiesbaden?
Waren Sie schon mal in Wiesbaden? Ja.
Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Das war mal ein
kurzer Anführungszeichen-Abriss von unserem Tag auf der Konichi.
Hey, schau mal, wir sind mal wieder bei nur knapp über einer Stunde gelandet.
Oh, wow.
Wir haben es geschafft, uns zu bremsen, aber gut, war auch wirklich nur ein ganz kurzer Abriss und dann, also Animax e.V. wieder eine gute Arbeit geleistet, Konichi, sehr schön. Und wie gesagt, ich war ja skeptisch. Ich weiß nicht, ob mir die neue Location gefallen würde, weil ich fand Kassel schon sehr schön. Aber jetzt, wo ich es vor Ort gesehen habe, es hat absolut Sinn gemacht, die Location zu verlagern, weil jetzt ist einfach viel mehr Platz. Es ist viel mehr Platz. Du kannst viel mehr Leute in die Panels reinbringen, weil in Kassel waren das halt, die Zimmer waren halt so Klassenzimmergröße. Und das heißt, da konnten vielleicht 30, 40 Leute rein und sich so ein Panel anschauen. Und jetzt bei Felix Meyer waren wir, keine Ahnung, 300 Leute, 400 vielleicht, also waren sehr viele, die da reinpassen in diesen Raum und jetzt bin ich
Fan
von Wiesbaden. aber jetzt sage ich, jetzt ist halt durchaus was, wo ich sage, doch, das kann ich mir vorstellen, wieder öfter mal auf die Konichi zu fahren, weil ich jetzt tatsächlich weiß, wie schön die Location ist. Also ich hoffe, die bleiben da. Vielleicht auch Gamescom mal im Rhein-Main-Messe-Center.
Da, nee.
Einfach weniger Karten verkaufen, alles super, ist so viel schöner.
Ja, genau, als ob die Gamescom jemals von Köln weggeht. Wahrscheinlich nur, wenn es noch eine größere Halle gibt, um noch mehr Leute reinzudrücken.
Ja, oder einfach alles verkleinern.
Ja. Wird doch nicht passieren.
Ja, nee. Na dann, hoffen wir, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann.
Ciao.